Willkommen zu Lohnt sich das, der Standard-Podcast über Geld. Ich bin Natascha Ickert. Heute tauchen wir ein in die Welt der Möbel, Dekoration und Interior-Schätze. Kurz gesagt, alles, was das Zuhause schöner macht. Wer hat sich nicht schon mal überlegt, lohnt es sich, diese alte Kommode zu behalten, weil man das vielleicht noch zu Geld machen könnte? Darüber sprechen wir heute mit Alexander Dozi vom österreichischen Auktionshaus Dorotheum. Er ist Experte für Möbel und dekoratives Interieur und kennt sich aus mit Antiquitäten, Designklassikern und allem, was zwischen Wohnzimmer und Auktionshaus wertvoll werden kann. Gemeinsam schauen wir uns an, wie man Schätze erkennt, was sie wertvoll macht und wie auch wir Laien detektivisch nachforschen können, ob Gegenstände einen Wert haben. Also, wenn ihr wissen wollt, welche Möbel echte Klassiker sind, worauf ihr beim Kauf achten solltet und welche Stücke vielleicht sogar eine kleine Goldgrube sind, dann bleibt dran. Bevor wir tief ins Thema einsteigen, hier ein wichtiger Hinweis. Es lohnt sich, uns auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört, zu abonnieren. Dann verpasst ihr nie eine neue Folge. Ja, gleich mal eine persönliche Frage ganz zum Start. Welches Möbelstück oder Objekt in Ihrem eigenen Zuhause würden Sie denn als Schatz bezeichnen?
Ja, da habe ich zum Beispiel, aber das ist aus dem familiären Besitz, einen sogenannten klassizistischen Konsoltisch. Man muss sich vorstellen, das ist so die Zeit um 1800, 1810. Ein mahagonifurniertes Möbelstück, sehr elegant, sehr schlicht und Wert richtet sich oder orientiert sich immer nach emotionalem Bezug. Emotionalen Bezug, natürlich Ästhetik und so, aber in dem Fall überwiegt eindeutig der familiäre Bezug.
Wo steht die?
Im Wohnzimmer.
Im Wohnzimmer. Ja. Mit nichts drauf, einfach nur alleine.
Doch, ein paar Fotos mit Fotorahmen.
Sehr schön. Und Sie arbeiten ja im Dorotheum und kaufen auch mitunter Dinge an, so wie ich das verstanden habe. Korrigieren Sie mich, falls das falsch ist.
Naja, die Policy im Haus ist, dass man eigentlich, wenn möglich, als Experte oder als Angestellter nicht unbedingt was kaufen soll. Grundsätzlich läuft alles im korrekten Rahmen, aber hin und wieder stimmt es, schlage ich zu, allerdings nicht im Möbelbereich.
Aha, sondern?
Mehr im zeitgenössischen Bereich oder manchmal so Objekte wie Silberzuckerdosen oder sonstige Stücke, die man vielleicht in der Kindheit erlebt hat, aber im Zuge der Erbaufteilung nicht zum Zug gekommen ist.
Aha, also die wirklichen Kennerstücke. Das Zuckerdosen würde ich, glaube ich, nicht erkennen. Was war denn so Ihr überraschendster Fund, in Anführungszeichen, das die Leute gebracht haben, wo Sie gemerkt haben, oh, das ist aber was ganz Besonderes. Können Sie sich da an eins erinnern?
Naja, es sind meistens Stücke, man muss vorausschicken, zumeist kommen die Kunden zu uns mit Fotos, weil sie logischerweise die Möbel nicht mittragen können oder gar sollen, ja, weil das ist auch schon vorgekommen. Aber grundsätzlich kommen sie mit Fotos und meistens erkennt man, ich sage immer, wir sind nichts anderes als wie beim Arzt, der Radiologe, der erkennt, aha, das könnte etwas Besonderes sein oder das kann man eher vergessen. Aber auch da erlebt man seine Überraschungen, weil es Stücke gibt, die man als Experte für nicht so bedeutend hält, aber wie es am Markt so ist, an der Börse, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Und so passiert es mitunter, dass es Stücke gibt, die im Kunsthandel günstiger zu erwerben sind, aber im Zuge eines Bietergefechts kommt offensichtlich mehr das Ego zum Zug und so entstehen dann Preise, über die man sich wundert. Aber nicht nur wir Experten wundern uns, auch andere Kunden.
Haben Sie da noch ein Beispiel? Können Sie sich vielleicht an eins erinnern?
Naja, ich kann mich erinnern, ich hatte vor, das ist mindestens 15 Jahre her, einen Ampiertisch, der sehr ansehnlich war, sehr interessant war, weil es ein ähnliches Vergleichsstück im Geimüller-Schlössl gibt.
Da müssen Sie mir helfen, was ist das für eine Art von Tisch?
Das Ampiertisch ist, Sie müssen sich vorstellen, eher dunkel furniert, also meistens Mahagoni und meistens auch mit Bronzeapplikationen. In dem Fall sind es keine Bronzeapplikationen, weil Österreich zwar eine Großmacht war mal, allerdings keine Kolonialmacht und dementsprechend hat man so teure Bronzen nicht importieren wollen. Und so gab es einen bedeutenden österreichischen Ebenisten, also Kunsttischler, der Möbel hergestellt hat, die teilweise mit Applikationen ausgeführt waren, Gold gefasst waren, aber nicht aus Bronze. Das war Josef Ulrich Dannhauser, wo es einige Stücke davon im MAK gibt, im Museum für angewandte Kunst. Und da war eben dieser runde Tisch, Salontisch, sehr elegant, nach französischem Vorbild gefertigt. Ja, da wurde mir von Kennern gesagt, naja, ein stolzer Schätzpreis, den ich da angesetzt habe, nämlich um die, ich glaube, 15.000 oder 18.000 Euro. Und wie das Leben so will, ist er angesteigert worden auf 170.000 Euro. Also mit Aufgeld war das knapp über 200.000 Euro. War damals wirklich eine irrsinnige Sensation, vor allem im Möbelbereich. Und ja, man kann jetzt natürlich noch weiter ausholen, indem man nachfragt, wieso es zu diesem Preis gekommen ist, aber das würde jetzt zu weit führen.
Ja, wenn so ganz besondere Stücke kommen, würden Sie dann den Leuten eventuell auch empfehlen, damit an ein Museum zu gehen oder wird es sozusagen immer versteigert?
Ja, da sage ich ganz offen, als Experte ist man natürlich immer darum bemüht, bedeutende Stücke an Land zu ziehen. Und da macht man auch als Experte so seine Erfahrung, weil wenn ich einem Kunden sage, mein Gott, das ist ein tolles Stück, das müssen Sie unbedingt in die Auktion bringen, dann werden sie ein bisschen hellhörig und erkundigen sich anderwertig. Mhm. Und da ist natürlich immer die Gefahr, dass man dieses Stück nicht mehr in die Auktion bekommt. Auf die Frage, warum jemand ein Stück einem Museum anbieten soll, kann ich nur sagen, die Museen sind zumindest in Österreich leider budgetär sehr schlecht aufgestellt. Da sind sie wirklich zu bemitleiden. Grundsätzlich gibt es Museen, die über ein gewisses Sonderbudget verfügen und die dann, wenn es wirklich um wichtige Dinge geht, diese Stücke auch im Rahmen einer Auktion ankaufen. Ja. Aber um den Maximumpreis zu erzielen, sage ich ganz offen, ist es wie an der Börse und dazu bietet sich das Dorothea als Plattform an, wo Angebot und Nachfrage entscheidend sind.
Ja, und Sie sind ja schon relativ lang in dem Business, glaube ich.
Schrecklich lang, ein Vierteljahrhundert bald, also 23 Jahre bin ich schon im Dorotheum.
Ja, da haben Sie schon einiges gesehen, vermute ich.
So ist es.
Gibt es irgendwelche Art von Möbel oder eben Gegenständen, die es in Österreich ganz besonders häufig gibt?
Das kann man wohl sagen und das ist auch ein sehr interessantes Thema, weil an und für sich das Biedermeier, man muss hier die Epoche ansetzen, um 1820 bis 1840 maximal, sich nach wie vor großer Beliebtheit erfreut. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt per se ein Parameter ist, wonach sich die Menschen orientieren. Sie sind es gewohnt, zumindest in Österreich, mit einem oder mehreren Stücken aufgewachsen zu sein. Also es ist dieses Alleinstellungsmerkmal oder Wiedererkennungswert, dass man, meine Großmutter hatte auch solche Möbel, wissend, dass die junge Generation jetzt überhaupt nicht mehr daran interessiert ist, sich zum Beispiel im Biedermeier-Stil einzurichten. Aber, und da kommt wieder das Emotionale ins Spiel, meistens ist es so, dass im Zuge von Erbteilungen, Aufteilungen von Nachlässen, die Nachfahren sagen, naja, das eine oder andere Stück möchte ich in Erinnerung behalten und wirklich physisch behalten. Biedermeier sehr stark, weil das lässt sich heutzutage sehr gut einfügen in den modernen Einrichtungsstil. Barock wird schon schwieriger, da sprechen wir von 18. Jahrhundert. Aber auch da ist es meistens so, wenn es wirklich um bedeutende Stücke geht und es keine Streitereien gibt unter den Erben, lassen sich solche Stücke auch aufteilen. Aber es muss halt immer das Interesse da sein und auch vor allem der Platz.
Und gerade bei den Stücken, wenn es die besonders häufig gibt, Biedermeier, sagen wir mal, und jetzt aber die gar nicht nachgefragt werden, habe ich ja, vielleicht verbinde ich einen sehr hohen emotionalen Wert, der lässt sich aber vielleicht nicht in Geldwert umlegen.
So ist es. Ja, die Möbelbranche, also Antikmöbelbranche, hat sowieso einen ziemlichen Absturz verzeichnen müssen. Das betrifft aber auch nicht nur die Möbel, sondern Teppiche, andere Ziergegenstände und genauso Gemälde. Es ist halt so, dass die Einrichtung, der Einrichtungsstil diversen Schwankungen unterworfen ist. Und innerhalb der letzten 23 Jahre, die ich im Dorotheum gearbeitet habe, kann ich den Trend auch nur bestätigen. Also ich bin ins Haus gekommen, da hat ein Barocktabernakel ungefähr um die umgerechnet 7.000, 8.000 Euro gebracht. Heutzutage beginnen wir bei 2.000 Euro.
Oh, also ein großer Verlust.
Ziemlicher Absturz, ja.
Ist es seit IKEA so oder das
ja,
andere Gründe?
Es ist gut, dass Sie IKEA ansprechen, weil ich sage immer wieder, das Gleiche betrifft Tonnetmöbel, also in der Jugendstilzeit, die irrsinnig funktional sind. Und wenn man sich so Filme anschaut auf Netflix oder sonst wo, sehen Sie immer fast in jedem Film, der in Cafés oder Restaurants spielt oder in Wohnzimmern, sieht man fast immer Tonnetstühle. Die waren eigentlich schon IKEA, also die Protagonisten von IKEA, und waren enorm gefragt durch die Modulbauweise, verständlicherweise, und sie sind bis heute ewige Klassiker, weil sie überall hinpassen letztendlich.
Das ist dieser, vielleicht für die Hörerinnen, die das vielleicht nicht kennen, das gebogene
so
Holz
ja.
als Lehne und das Wiener Geflecht,
so
wo man drauf sitzt.
Ganz
oder?
Richtig, genau. Ja, das ist, das geht nur mit dem Buchenholz, Buchenbuchholz. Das wird über Dampf gebogen. Dadurch sind die Gebrüder Tonnet berühmt geworden und vermögend geworden und haben durch diese Technik enorm viel erreicht. Es gibt sogar, ich habe das selber nicht gewusst, da gab es vor einigen Jahren eine Ausstellung, als jetzt nicht, ich glaube im Künstlerhaus oder im MAC, wo man sogar einen Tonnet-Luster, also nur mit gebogenem Holz gesehen hat.
Ach,
also das hat mich fasziniert.
Das ist schön. Wie ist es denn mit Designermöbeln so aus den letzten 50 Jahren? Kommen die auch schon zu Ihnen? Kann man die auch schon bei Ihnen weiterverkaufen oder noch
ja,
nicht?
Ja, also wir haben eine eigene Abteilung, sprich sie ist integriert in die Möbelabteilung, aber Design ist per se auf jeden Fall nach wie vor gefragt, hat aber auch da seinen Höhenflug hinter sich. Grundsätzlich ist das Interesse bei der jungen Generation auf jeden Fall stärker ausgeprägt, vor allem bei jungen Leuten, die sich neu einrichten, sprich die gerade einen Job begonnen haben, ganz gut verdienen und stylisch sein wollen. Da muss man in dieser Liga mitspielen und es ist das, was früher Ausdruck war des sozialen Prestiges, widerspiegelt sich genauso im Bereich des Designs, weil damit deklariert man, ich bin offen, aufgeschlossen und gehöre sozusagen dazu.
Ja, jetzt gehen wir mal ganz praktisch rein. Meistens ist es ja so, wenn Menschen etwas erben, dann schauen sie einmal das ganze Haus, finden dann vielleicht ein Möbelstück und fragt sich dann, könnte man damit was machen? Ließe sich das verkaufen? Wie würden Sie denn vorschlagen, wie man da vorgeht?
Das ist mein täglich Brot. Das sage ich auch immer wieder Freunden, Bekannten. Sage ich immer als erstes, ich will niemanden diffamieren oder sonst wie. Weil es gibt den Kunsthandel, der muss genauso leben und leben lassen. Aber grundsätzlich sage ich immer, es gibt nichts Einfacheres, als zum Dorotheum zu gehen oder in der heutigen Zeit mit den gegebenen Mitteln, sprich Mail oder sogar WhatsApp, kriege ich auch immer wieder Anfragen, wo ich sage, bitte schicken Sie mir die Fotos und ich sage Ihnen sofort, rufe Sie sofort zurück und sage Ihnen, bitte, da haben Sie keine Chance. Das ist fürs Dorotheum nicht geeignet, dazu haben wir die Kunden nicht. Dementsprechend gibt es auch andere Kanäle. Wir wissen, es gibt im Internet genügend Möglichkeiten, um da fündig zu werden. Und es genügt ja auch, einen Blick ins Internet zu werfen und zu schauen, was ist wie nachgefragt. Natürlich muss man sich da ein bisschen durchwursteln und sich genau informieren. Aber grundsätzlich, das Dorotheum bietet dieses tolle Tool an, dass man sagt, okay, schicken Sie eine Formularanfrage mit Fotos und dann wird Ihnen, sobald wie möglich, sage ich gleich, geantwortet, weil Sie müssen bedenken, wir werden wirklich zugepflastert mit Mailanfragen und da sind leider auch sehr viele Sachen dabei, die mit Antique nichts zu tun haben.
Ist es dann verlorene Liebesmühe oder gibt man dann zu Antiquitätenhändlerinnen und Händlern, wenn es für sie uninteressant ist, sagen wir so?
Es gibt da die Möglichkeit, zum Händler zu gehen. Also wichtig ist, wenn ich zum Beispiel eine Wohnung betrete, wenn ich zu einem Termin gerufen werde, weil grundsätzlich reichen Fotos schon aus, ob etwas in Frage kommt oder nicht. Aber wenn ich eine Wohnung betrete, sehe ich dann sehr schnell, ob da etwas fürs Dortium in Frage kommt. Und da ist es sehr wichtig, dem Kunden behilflich zu sein, zu sagen, passen Sie auf, diese zwei, drei Sachen können wir in die Auktion nehmen, den Rest leider nicht. Und da bieten wir meistens Möglichkeiten an, zu sagen, da gibt es diverse Händler, es gibt andere Kanäle, wo sie die Dinge verwerten können. Aber es ist ein ziemliches logistisches Unterfangen. Das ist eben das Schwierigste für die Kunden, im Erbschaftsfall Stücke aufzuteilen und dann kommen sie im letzten Moment daher und sagen, ja, das muss jetzt sehr bald zu Ihnen kommen, weil die Wohnung wird aufgelöst. Das ist meistens immer die Krux an der ganzen Geschichte, aber grundsätzlich hat sich das bis jetzt sehr bewährt und wir sind ja als Experten ja nur dazu da, um eine gewisse Einstimmung zu geben. Da ist so und so viel zu erwarten, wollen Sie es lieber behalten oder gleich verkaufen? Da gibt es mehrere Möglichkeiten.
Und wenn man Ihnen ein bisschen Arbeit abnehmen will und schon vorher ein bisschen recherchieren möchte, kennen Sie irgendwelche Online-Seiten oder Tools, wo man da so ein bisschen schon erahnen kann, ob es überhaupt was ist?
Es gibt also ein berühmtes Tool, das auch ich verwende. Das nennt sich Google Lens, Linse. Ich warne nur davor, weil es ist für mich immer interessant, wenn ich dann so probeweise nachschaue, was spuckt er mir aus, kommen Dinge zutage, die mit der Materie nichts zu tun haben. Das ist halt die Kehrseite der Medaille oder vielleicht mit KI, dass es mit der Zeit perfektioniert wird. Aber grundsätzlich kann man mit gewissen Ausdrücken, was weiß ich, wenn ich schreibe, Biedermeier, Aufsatz, Kommode, wirft mir das Internet genügend Resultate aus und wenn ich mich ein bisschen herumjongliere, kann ich schon Dinge entdecken, wo Vergleiche zu sehen sind. Aber ich warne auch hier davor, weil es gibt Stücke, die sind restauriert, haben natürlich einen anderen Preis und es gibt Stücke, die gebraucht wurden. Ja, also da muss man einen großen Unterschied machen.
Gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Und zwar spielt die Herkunft des Objekts denn eine Rolle, also geografische Herkunft?
Geografische Herkunft spielt in dem Fall keine so große Rolle. Es ist manchmal sogar kontraproduktiv, ist mir aufgefallen als Experte, weil wenn Sie beginnen, einen barocken Hallenschrank geografisch zuzuordnen, kann es sein, dass jemand sagt, naja, ich wollte immer einen österreichischen barocken Hallenschrank haben, der ist aber aus Sachsen oder aus Thüringen und das tut manche Kunden ein bisschen grundloserweise davon abhalten, zuzuschlagen. Also ich sage immer, man muss einfach sagen, okay, das gefällt mir, das spricht mich an und das kaufe ich dann auch. Also da sollte man keine Ressentiments haben oder so ähnliche Einstellungen.
Und wie ist es mit bestimmten Materialien? Können die im Wert steigen oder vielleicht auch fallen? Hölzer, Stoffe, Steine?
Wenn es mit Gold, mit 24-karätigen Gold aufgelegte Möbel geben würde, ja, dann ja. Nein, grundsätzlich hat das Furnier, Holz, in dem Fall spielt es keine Rolle. Ich möchte nur auch da darauf hinweisen, weil viele Kunden zu mir kommen und sagen, das ist ein Vollholzmöbel. Vollholzmöbel ist kein Qualitätskriterium. Es ist sogar eigentlich im Gegenteil eher schlechter, in Anführungszeichen, weil das Kunststück eines Möbels ist, dass es furniert wurde, also sprich mit einer dünnen Furnierauflage geleimt wurde. Das war ein eigener Berufsstand und den gibt es noch vereinzelt, aber das ist die hohe Kunst der Möbelschreinerei, wie man in Deutschland zu sagen pflegt. Grundsätzlich muss man bei den Hölzern nur Acht geben, weil es mittlerweile Hölzer gibt, die vor dem Aussterben quasi bedroht sind. Und da gibt es Bestimmungen, die ähnlich Elfenbein und Narwal gleichzusetzen sind.
Wie heißen diese
Das Holz? Holz. Ja. Da ist die sogenannte Rio-Palisander. Man muss wissen, Palisanderholz, tropisches Holz, ist hundertfach vertreten in verschiedenen Formen, verschiedene Muster und Poren und da gibt es gewisse Qualitätsmerkmale, aber es gibt gewisse Hölzer, die ganz stark geschützt sind, eben dazu gehört diese Rio-Palisander. Mahagoni gibt es hunderte Arten von Mahagoni, aber die sind bis auf wenige auch nicht geschützt. Ja. Also das hat immer mit Angebot und Nachfrage zu tun.
Mhm. Und wir kommen zum Zustand. Ist es wichtig, dass es makellos ist oder wenn es einen kleinen Kratzer hat, macht das nichts?
Das ist ein ziemliches Schlüsselwort, Zustand. Da erwarten sich mittlerweile die Kunden bei uns im Dorotheum fast makellosen Zustand. Das ist etwas, womit ich mich schwer tue, aber dem muss man Rechnung tragen. Ganz klar warum, weil der Kunde sagt, ich will etwas haben, das im guten Zustand ist, dann bin ich bereit, auch etwas dafür auszugeben. Wenn jetzt Kratzer sind, was weiß ich, bei einem Aussitztisch, Esstisch, Löcher oder Wurmlöcher oder sonst irgendwelche Auffälligkeiten sind, stört es die Ästhetik. Und so gesehen sagt der Kunde, okay, dann nehme ich den Spezialisten, den Kunsttischler und der soll mir das restaurieren. Und da kann es sein, dass es im Verhältnis zum Erwerb des Möbelstücks die Restaurierung ein Vielfaches ausmacht.
Ja, das glaube ich, gerade wenn das so besondere Stücke sind. Ja. Und schauen Sie eigentlich auf Marken, Labels, Signaturen? Und hat das einen Einfluss auf den Preis?
Sagen wir hier, bei den antiken Möbeln sprechen wir weniger von Marken oder Labels. Die sind mehr im Designbereich anzutreffen. Aber großes Rufezeichen, die Provenienz. Die Provenienz ist so oder so ein Branding für Kunstkenner. Eine Kommode, ein Schrank, egal welches Möbel, das von einem berühmten Ebenisten, also Kunsttischler, gefertigt wurde, ist relevant für die Wertigkeit und vor allem auch die Herkunft. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich sagen kann, dieses Möbel stand im Palais sowieso oder im Schloss sowieso oder es stand in einem Herrenhaus. Ja. Das ist für die Kunden enorm wichtig, wobei ich dazu sagen muss, dass 95% der Kunden mir das nicht bestätigen werden, sondern sagen werden, nein, nein, das ist gar nicht wichtig. In Wirklichkeit, im Hinterkopf spukt doch die Herkunft herum, also ist es doch wohl von Relevanz.
Aber kann man das denn wirklich bei jedem Stück dann wirklich nachvollziehen, ob es denn tatsächlich aus einem Schloss kam oder ob es nur jemand sagt, dass es aus einem Schloss kam?
Haben Sie recht, das kann man nicht immer nachvollziehen. Ich liebe es, wie jetzt gestern ein Kunde bei mir war, der mir Fotos gezeigt hat aus den 1910er Jahren, wo man die ganze Interieur, die ganze Einrichtung gesehen hat, schwarz-weiß, wo er mir auch sagen konnte, da gibt es noch diesen Stuhl, da gibt es noch diesen Tisch. Und das sind dann die Dinge, die ich für den Katalog am liebsten habe, weil das ist ein bisschen so der Garantieschein, dass etwas von wirklich dort kommt. Und das wird vom Markt auch honoriert.
Und ist es eigentlich schlau, wenn man jetzt etwas hat und man weiß, es ist etwas wert, das direkt zu verkaufen? Kann man das dann auch lagern oder würden Sie sagen, schwierig?
Es ist immer die Frage, was will ich damit machen? Es gibt Kunden, die sagen, ich behalte mir das noch, ich warte darauf, dass es vielleicht an Wert zunimmt. Sehr oft fragen mich die Kunden auch, was glauben Sie, wird sich das noch ändern, werden die Preise wieder ansehen? Und ich habe gesagt, ich bin kein Prophet. Wäre ich ein Prophet, würde ich anders bezahlt werden. Aber
wären Sie an der Börse.
Es ist wirklich schwierig. Also bis dato, glaube ich, wird sich so bald nichts ändern. Und teilweise macht sich das ja auch im Bereich der alten Meister bemerkbar. Etwas, was auffällig ist, ist Stücke, die erstmalig auf den Markt kommen. Erstmalig meine ich innerhalb von einem Jahrhundert. Ja, also wenn es um Klimt und Schieles geht, die plötzlich auftauchen, ist das eher eine Sensation. Aber wenn es um ein Möbelstück geht, das von einem berühmten, sagen wir französischen oder deutschen Ebenisten stammt, aufscheint, dann ist es immer von unglaublichem Interesse und die Verkäuflichkeit auch ziemlich gegeben.
Verstehe. Und wie entwickelt sich der Wert der Möbel? Sind es Jahrhunderte? Sie können das Jahre, Monate sein? Also mit Trend meine ich, ob die Leute es kaufen oder nicht.
Ja, es ist schwer einzugrenzen, diese Kategorie. Weil die Sache ist, die Möbelstücke, die auffällig sind, ausgefallen, unglaublich, wie soll ich sagen, schon ekstatisch ausschauen, die sind mit Garantie Umsatzrenner. Ja? Weil jeder will für sich etwas haben, was außerhalb der Norm ist. Man ist ja stolz, wenn man ein Stück von einem berühmten, prominenten Herrn bei sich zu Hause hat und will damit gewissermaßen glänzen. Aber wenn das Stück selber noch so ikonenhaft wirkt, dann interessieren sich sowieso alle möglichen Kunden. Ja, ob sie jetzt in Amerika sitzen oder im Osten, im Nahen Osten, überall. Also da ist das Interesse sofort da und das ist dank dem Internet auch weltweit sozusagen abrufbar.
Kommen wir mal auf die Kaufen-Seite. Wenn ich jetzt etwas kaufen möchte, was würden Sie sagen, da würden Sie dringend abraten, davon zu kaufen, selbst wenn es einem gefällt?
Schwer zu sagen, dringend abraten. Jeder hat einen anderen Geschmack. Ich habe schon Sachen erlebt, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, ich habe ja selber im Text geschrieben, in der Art des, sagen wir, Jugendstils gefertigt, diese Stückteile ergänzt, das, wo man ganz klar gesehen hat, das ist nicht authentisch. Und trotzdem haben sich zwei darum gestritten. Ja, ich habe dann immer scherzhafterweise gesagt, ich würde am liebsten einmal eine Auktion machen, wo ich alle Möbelstücke, die ich subjektiv für schrecklich, hässlich oder sonst wo finde, dass ich so eine Auktion zusammenstelle und ich bin mir sicher, die wird von großem Erfolg begleitet sein. Sehr sarkastisch von mir.
Ja, das klingt nach einem Erfolgsrezept. Und wenn Sie jetzt vielleicht zum Abschluss, wenn Sie nur ein Stück noch kaufen dürften, welches würden Sie nehmen, Sie ganz persönlich?
Ja, es, mit Garantie würde es nicht nur mich interessieren.
Egal, Sie bekommen es.
Ich bekomme es.
Ja, zu 100%, gibt keine Konkurrenz.
Ja, nein, ich habe in Erinnerung einmal gehabt, ein Vorläufer der Tonnet-Stühle. Man muss sich vorstellen, diese Technik wurde ja schon 1860 angewandt, indem Buchholz über Dampf gebogen wurde. Und davor waren die Erstversuche von Tonnet mehrfach beschichtete Buchenholzteile. Das heißt, die waren schichtverleimt und mussten gebogen werden. Das sind die ersten Modelle, sogenannten Bobparder-Stühle. Und da gibt es das Modell Nummer 2, das für mich so richtig stylisch ausgeschaut hat. Es kam von einem Kunden aus Deutschland. Dadurch war es nicht ausfuhrgesperrt, weil man muss wissen, in Österreich wird etwas, was in der österreichischen Museenlandschaft nicht vertreten ist, kann es gesperrt werden.
Ah, oh.
Das natürlich zum Nachteil des Besitzers, aber das ist die Kulturpolitik, die so ausgerichtet ist, dass man das beschützt. Ja. Mhm. Das ist in anderen Ländern genauso Usus, aber wird anders gehandhabt. Aber da ist eben dieses Bobbader-Modell Nummer 2, das hat für mich wahnsinnig futuristisch gewirkt und wurde unter anderem von einem renommierten österreichischen Kunsthändler angekauft, der es manchmal auch in Maastricht auf der TFAF präsentiert.
Ah, schön. Tja, vielleicht wird es ja noch was.
Schauen wir mal.
Eine Frage hätte ich noch. Die Aktionen, wie schauen die denn aus? Sind die nur noch online oder wie lange dauern die? Wahrscheinlich unterschiedlich.
Also grundsätzlich ist es so, das Tool von Online-Auktionen hat sich bei dem, vor allem was mich verwundert hat, ich war sehr skeptisch davor, enorm bewährt. Also es wird sehr gut angenommen. Offensichtlich ist es wirklich so, dass Kunden lieber zu Hause sitzen und sich Fotos anschauen und den Kick holen und anklicken und etwas erwerben. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir fast alle Auktionen online gestalten. Schon mit Schaustellung, also es ist sehr unterschiedlich. Es gibt Auktionen, vor allem bei prominenten Künstlern oder Persönlichkeiten, die online gestaltet werden, aber mit einem eigenen Printkatalog veranstaltet werden. Aber Schaustellung ja, zum Großteil nicht mehr. es gibt so viel am Markt, dass es zu kompliziert wäre, vom logistischen Aufwand gar nicht zu sprechen. Aber wir haben grundsätzlich im Jahr immer eine Frühjahrsauktion und eine Herbstauktion. Das sind unsere Highlights. Ja. Das sind die Highlights der Möbel im Verbund mit den Antiquitäten, sprich Silber, Skulpturen und Uhren, antike Uhren. Und analog dazu, ein paar Wochen später, kommt dann die Moderne zum Zug. Also das ist zweimal im Jahr mit einem sehr schönen großen Katalog, Printkatalog, wird aber auch live abgehalten, also sogenanntes Live-Bidding. Der Rest im Jahr, bis auf die Sonderauktionen von prominenten Leuten, läuft online.
Und sitzen Sie dann am PC und haben immer das offen und schauen immer wieder rüber, wie viel es schon geboten wurde, oder?
Ich gebe zu, ja, ich schaue immer wieder, wie die Nachfrage ist. Es ist immer das gleiche System. Am Anfang großer Anklang, dann zwei Wochen nichts oder sehr wenig. Und am Tag vor Auslaufen der Auktion, ich würde sagen zwei Stunden davor, beginnen die Bieter, ein richtiges Bietergefecht. Ja, da können sich Gebote vervielfachen.
Spannend, vielleicht auch ein guter Tipp, falls man da mitmischen will so in dem Haifischbecken. Ja, vielen Dank. Ich fand es super interessant, Ihre Einblicke in diese ganz andere Welt. Jetzt hätte ich fast auch ein bisschen Lust, Ihren Job anzunehmen.
Aber, kommen Sie
mal. Ja, würde mich vielleicht ein, zwei Studien da kosten.
So ist es, ja.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Danke auch.
Danke auch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Feedback und Fragen gerne an podcast@derstandard.at. Wir freuen uns immer. Diese Folge wurde produziert von Daniel Retschitzegger. Ich bin Natascha Ickert und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.